Marlene, die letzten beiden Tage war es ja richtig kalt hier oben an der Küste, oder?
Also jetzt bist du aber, übertreibst du aber.
Naja, kalt, so 24 Grad, aber es war angenehme Frische. Ich bin nur mit T-Shirt Rad gefahren, mit einem schnellen Lot. Da habe ich schon ein paar Mal gedacht, oh, das ist kühl sogar.
Ja, also eine Freundin von mir würde so weit gehen und sagen, sie brauchte Handschuhe auf dem Fahrrad.
Okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich bin ja fast nackt gefahren und es war noch immer noch okay, aber ganz Deutschland schwitzt, alle stöhnen über die Hitze, aber hier oben war es jetzt wirklich ganz angenehm, wirklich super Wetter, finde ich. Schön Sonne, alles vom Feinsten und perfekte Temperatur zum Radfahren. Das war ja letzte Woche so ein bisschen anders, da hatten wir es ja sehr heiß. Also für Küstenverhältnisse würde ich sagen sogar sehr, sehr heiß.
Ja, also ich muss ja sagen, ich mag das ja eigentlich Hitze, aber ich fand die Hitze unangenehm. Also die war so, ich glaube, wir hatten eine Luftfeuchtigkeit von gefühlt 100%.
Das stimmt, es hat ja immer irgendwie nachts und bis morgens geregnet. Immer wenn ich Radfahren gewesen bin, so auch tatsächlich, wenn ich auch das verschoben habe bis zur Mittagszeit, waren noch Pfützen am Straßenrand, einige Straßen waren noch nass unter den Bäumen. Und du hast so gemerkt, dass so selbst in niedrigen Höhen diese Verdunstungshitze irgendwie, das war also ein ganz merkwürdiges Wetter. Es war, als wenn du so durch so eine Suppe gefahren bist und dann noch wirklich heiß. Also ich weiß nicht, was wir hatten, 28, 30?
Ich glaube um die 30 Grad, ja.
30 Grad und dann die hohe Luftfeuchtigkeit, dann noch knalle Sonne dazu, nachts immer geregnet. Also natürlich für die Pflanzen, für alles, was so wächst, war es natürlich mega Wetter. Ja. Aber zum Radfahren war es schon eine Herausforderung, finde ich.
Wobei ich ja sagen muss, Radfahren geht ja immer noch. Also ich war an dem Wochenende, wo es so heiß war, laufen. Und da sind sie reihenweise umgekippt, weil sie mit der Hitze nicht umgehen können. Und beim Fahrradfahren hast du doch wenigstens noch so den Wind, oder nicht?
Das sage ich auch immer. Also Radfahren finde ich, gerade Rennradfahren geht bei der größten Hitze immer noch gut. Ich bin auf meine Mittagsrunde gegangen, so wenn ich während der Arbeit Rad fahre, dann fahre ich mittags manchmal eine kleine Runde und da ist mir ein Läufer entgegengekommen, der hat eine Long Distance gemacht, auch der hatte gerade seine ersten 2 oder 3 Kilometer hinter sich, Philipp habe ich getroffen und der sieht jetzt schon schlecht aus, der ist dann noch bis Otterndorf gelaufen, ich glaube der ist 24 Kilometer gelaufen.
Boah.
Und das in der Mittagshitze, habe ich auch gedacht, Laufen ist dann nochmal echt viel, viel anstrengender, viel mehr Hitze. Trinkweste an, ein Trikot an, klar, also ein T-Shirt an. Ich war froh, dass ich nur mein T-Shirt hatte, mein Fahrradtrikot. Und das erste Mal, dass ich das überhaupt in meinem Leben gemacht habe, ich habe mir Wasser aus der Flasche tatsächlich über den Helm und in den Nacken gekippt.
Ach krass, dabei war doch die Luftfeuchtigkeit so hoch.
Ja, aber das ist tatsächlich nochmal, ich habe gedacht, jetzt musst du das mal ausprobieren, ob das was bringt. Und hatte mir dann Wasser über den Kopf gegossen. Das hat auch sofort eine kühlende Wirkung gehabt. Ist ja logisch, dass es das hat.
Ja.
Musste ich aber noch nie machen. Also bei allen Bergauffahrten, auch bei 38 Grad und brütender Hitze und Sonne direkt, habe ich das noch nie vorher gemacht. War noch nie notwendig. Aber diese Hitze war so ein bisschen anders und deswegen habe ich das mal ausprobiert. Habe das dann während der Tour sogar ein paar Mal wiederholt. Und ich glaube, relativ kurz vor Schluss hatte ich in einer Trinkflasche so ein Rest drin und der ist dann durch die Sonne in der schwarzen Trinkflasche, der hatte wahrscheinlich auch schon so 40 Grad das Wasser oder noch mehr, da habe ich mir das übers Trikot gegossen und habe gedacht, boah, das ist noch, das ist richtig heiß. Aber die Kühlung setzt dann ein, das auch bei heißem Wasser, aber da habe ich erst gedacht, Mensch, ob das so gut war, jetzt noch warmes
Aufguss
Wasser drüber zu gießen.
Das war dann quasi ein Aufguss.
Das war wie ein Aufguss. Also, ja, also vielleicht haben wir ja gleich nochmal, machen wir nochmal die Rubrik Tipps bei Hitze, wie man sich verhalten kann, soll. Ist das eigentlich schlau, mittags Radfahren zu gehen? Können wir nochmal drüber reden. Machen wir gleich ein paar Tipps. Wie ist es denn dir bei der Hitze ergangen? Bist du Rad gefahren? Ob es gelaufen oder?
Nee, ich bin tatsächlich am Wochenende gelaufen. Also ich hatte 2 Laufwettkämpfe, wobei nur der eine von beiden ein bisschen ambitionierter war. Das war ein Nachtlauf, der ging um 20 Uhr los und da dachte ich, ach easy going, bei dem Wetter um 20 Uhr ist bestimmt schon abgekühlt. Nein, auch um 20 Uhr scheint noch die Sonne und auch um 20 Uhr ist in Hamburg noch 30 Grad. Und das war dann 2 Alsterrunden, 15 Kilometer und die Hälfte von unseren Leuten, mit denen ich da war, die haben nach der ersten Alsterrunde abgebrochen, weil nichts mehr ging. Die Rettungskräfte waren im Einsatz, also ich habe es dann durchgezogen, aber man hat schon gemerkt, was die Hitze macht. Also das Wochenende davor hatte ich einen Triathlon, da bin ich auch 15 Kilometer gelaufen und ich war 1 Minute pro Kilometer schneller als jetzt in Hamburg.
Nochmal die Nachfrage, 2x15 oder 2x7,5?
Nee, 2x7,5.
Okay, alles klar. Also 15 Kilometer Nachtlauf in Hamburg. Ja, das ist auch was, was ich in den Tagen jetzt gedacht habe, wo es so ultra heiß war. Und Cuxhaven, wie gesagt, war ja noch lange nicht so heiß wie Hamburg, Berlin oder Hannover oder sowas. Ich bin dann auf dem Strich immer nach Hause gefahren und dann war da so ein bisschen Verkehrsstau, ist jetzt übertrieben, aber die Autos standen so in der Schlange, alles Verbrenner, und wenn du an denen vorbeifährst und dann hast du diese Hitze von Tag plus die Hitze von den Autos, weil so ein Verbrennerauto produziert ja zu 80% Wärme und das strahlt dann, also das merkt man dann so richtig, wenn es schon so warm ist, wie diese Autos nochmal mehr Hitze abstrahlen. Und ich habe noch gedacht, das mag ja sein, dass man sich in den Autos mit Klimaanlage wirklich wohlfühlt, aber welche Bedeutung diese Wärmequelle Verbrennerauto hat in der Stadt, ich habe mir gedacht, und jetzt in Hamburg sein, völlig irre.
Ja, war völlig irre.
Gut, ich war nicht da, aber du bestätigst das, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ja, also ich habe tatsächlich diesen Gedanken gehabt, man kann doch gar keinen Verbrenner anschalten jetzt bei der Hitze, das ist doch völlig krank. Also ja, okay, manchmal geht es nicht anders, ich verstehe das schon, aber die Hitze, die verschiedenen Hitzequellen addieren sich dann zu einer riesigen Hitzesuppe.
Thorsten, jetzt hast du gerade schon angeteasert, dass wir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben wollen, wie man sich dann am besten verhält bei extremer Hitze. Die nächste Hitze, die steht ja uns bevor. Ich glaube, Freitag sollen es 37 Grad werden, sagt man sich. Worauf muss ich denn achten, wenn ich trotz dessen bei der Hitze Fahrrad fahren möchte?
Also ich glaube, das Erste, weil das, was jeder machen sollte, nicht nur als Radsportler, sondern vielleicht auch als Normalradfahrer, nicht dann Radfahren, wenn ich Radfahren gehe.
Okay.
Also ich bin wirklich relativ gut hitzeverträglich, deswegen kann ich auch bei solchen Temperaturen mittags fahren. Was ich dabei beachte, das kann ich ja gleich nochmal erzählen, aber geht doch morgens Radfahren. Also morgens 6 Uhr ist auch eine total schöne Zeit, die Straßen sind leer, da könnt ihr nochmal schöne Runde Rennrad drehen oder auch abends 20 Uhr in den Sonnenuntergang fahren. Das sind wunderschöne Zeiten zum Radfahren. Vielleicht sollte man sich die sportlichen Aktivitäten einfach in diese Zeiten legen. Es ist ein bisschen kühler und es ist ein bisschen angenehmere Luft und von daher einfach auf die Zeiten achten. Vielleicht morgens und abends.
So, wenn sich das aber nicht vermeiden lässt.
Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, nicht während der Fahrt versuchen und das Trinken, also klar, man muss während der Fahrt trinken und das aufrechterhalten. Wie das geht, kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich finde total wichtig, dass man gut mit einer guten Trinkversorgung schon an den Start geht, also vorher schon viel trinken. Wenn ich jetzt mittags Radfahren gehen muss, will, dann muss ich sehen, dass ich vor mir das vielleicht auch schon mal 1,5 Liter Flüssigkeit zu mir genommen habe.
Ja, das habe ich auch schon gehört vor Wettkämpfen, dass man schon die Tage sogar davor gut was trinken soll und nicht in die Sauna gehen soll.
Man soll ja immer schon gut trinken. Das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, im Sommer genügend zu trinken. So für die Sportler, man sagt ja sonst immer 1,5 Liter am Tag oder 2, aber ich würde sagen, so Sportler, die dürfen da auch gerne 3 bis 5 Liter trinken. Also nicht immer alles auf einmal reinkippen, sondern stetig ein bisschen Wasser, ein bisschen Elektrolyte, vielleicht alkoholfreie Biere, naja, morgens vielleicht nicht, aber, sonst könnt ihr ja auch natürlich irgendwie euch was mischen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wasser ist aber auf jeden Fall auch wichtig.
Jetzt hast du gerade Elektrolyte gesagt. Es gibt ja so viel Kram. Hast du da irgendwie einen Tipp?
Ich nehme die nie zu mir. Aber ist nur ein Tipp von mir, weil es stimmt ja auch. Also Elektrolyte sind dann total wichtig. Die sollte man schon immer zu sich nehmen. Ich trinke eigentlich überwiegend Wasser. Ich trinke auch während der Fahrt überwiegend Wasser. Jetzt mache ich auch gar nicht so eine langen Touren. Da reicht mir Wasser eigentlich aus. Ansonsten, ja, es gibt da schon ganz viele Sporternährungsmittel, die man dann nehmen kann, die dafür extra ausgelegt sind, dass man dem Körper wieder die Salze, die er durch Schwitzen verliert, wieder zuführt.
Ich wollte gerade sagen, dann ist deine Ernährung aber wahrscheinlich auch sowieso salzhaltig, sodass du das wahrscheinlich nicht brauchst.
Meistens brauche ich das nicht, obwohl ich bei Wettkämpfen schon das Problem mit Krämpfen habe. Das lässt sich schon auf da sind die Forschungen ja überhaupt noch nicht so weit, dass man sagen kann, woher es genau kommt, aber das merkt man schon, das ist auch eine Ursache dafür.
Ich finde es immer ganz spannend, gerade bei der Hitze und wenn man sich dann doch sehr anstrengt, immer die Salzkruste so auf der Stirn oder...
Ja, wenn man dann die weißen Ränder am Trikot hat und an der Hose und am Bein, dann weiß man, wie viel man da wirklich verloren hat. Da kannst du schon mal eine Tüte Chips von salzen.
Ja. Das ist schon Wahnsinn. Was gibt es denn noch für Tipps?
Also während der Fahrt mehr trinken als sonst, also mehr trinken als üblich. Mein Fahrradtacho ist zum Beispiel so eingestellt, dass er mich alle 20 Minuten an Trinken erinnert. Bei so einer Hitze sollte man sehen, dass man viel öfter trinkt. Also da würde ich sagen, alle 5 bis 10 Minuten auf jeden Fall einen kleinen Schluck aus der Pulle. Und nicht so viel, sondern lieber öfter kleine Schlucke.
Okay, und was hast du da irgendwie so einen Richtwert, was man so die Stunde trinken sollte?
Ja, wenn wir jetzt über 30 Grad reden, dann würde ich sagen, ein Liter pro Stunde sollte schon drin sein. Also wenn du, ich fahre ja dann nur so kleine Runden, 40 Kilometer in der Mittagspause, da muss ich dann ja auch über einen Liter mitnehmen. Also im Winter oder wenn es jetzt kälter ist, dann nehme ich nur eine kleine Flasche, einen halben Liter mit. Ist ein bisschen wenig, weiß ich, aber jetzt bei der Hitze, da nehme ich dann schon 1,5 Liter mit. Kommt dann ja auch ganz gut hin. Wenn ich die leer habe nach 40 Kilometern, bin ich eigentlich ganz gut versorgt.
Ja, okay.
Also was ich in jedem Fall mache, ich weiß, dass ich bei dieser Hitze nicht die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Wattzahl, die ich normalerweise fahre, das kann ich bei der Hitze mittags nicht bringen. Also ich muss einfach reduzieren, 10-20%. Ich kenne meine Wattzahl, die ich sonst bei den Runden bringe oder meine Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich da bringen kann. Und dann, wenn ich da nicht hinkomme, wenn das irgendwie 10-20% drunter ist, dann ist das für mich völlig okay. Das ist ja nur Training. Ich muss ja gar keinen Pokal gewinnen. Ich muss auch keine Bestzeiten fahren bei der Hitze. Ich nehme einfach mal ein bisschen raus und fahre langsamer und fahre entspannter.
Ja, also ich habe das auch gemerkt bei mir, wenn ich bei der Hitze trainiere oder Sport mache, die Herzfrequenz ist bei weniger Belastung schon deutlich höher und da muss man dann auch auf den Körper und die Gesundheit hören.
Ja, also letzt habe ich bei relativ warmer Hitze eine Runde gedreht und ich war so ein bisschen on fire. Ich bin ja nie unter 170 Impuls gekommen, also da merkt man dann sofort, das ist drüber. Ja. Das war eine Runde zum Auspowern, ja, kann man mal machen, aber der Tipp ist tatsächlich, bleibt locker, bleibt ruhig, bleibt entspannt, fahrt in den Pulsbereich, den ihr kennt und wenn das dann viel, viel weniger Leistung ist oder viel weniger Durchschnittsgeschwindigkeit, dann ist das eben so, gar kein Problem und ich würde sagen, Trikot, ja, helle Trikots sagt man ja immer, ob das schwarz ist oder hell, für mich macht das tatsächlich keinen Unterschied, luftig oder eng, die Trikots sind bei mir nach kurzer Zeit komplett nass. Egal welche Farbe. Und dann kühlen sie natürlich dadurch, dass die Verdunstungskälte entsteht. Das Luftige brauche ich gar nicht unbedingt.
Aber man kann ja schon sagen, bei einem weißen Trikot sieht man den Salzrand weniger.
Das stimmt. Also da haben weiße Trikots auf jeden Fall einen Vorteil. Sonnencreme. Also Sonnencreme, da bist du ja die Expertin, ne?
Ja, bin ich super Expertin. Kann man mal vergessen, sollte man aber besser nicht.
Okay, ich benutze keine, aber das ist ein anderes Thema. Ist aber wichtig. Genau. Gerade Nacken vergisst man ja ganz gerne mal. Beim Radfahren scheint die Sonne oft in den Nacken.
Wobei ich jetzt auch viele Leute gesehen habe, die dann irgendwie noch ein Tuch auf dem Kopf haben, das bis irgendwie in den Nacken reingeht, weil sie irgendwie Angst haben, sich zu verbrennen. Machst du das auch?
Ich?
Ja?
Nee. nee, aber das, wie gesagt, das ist jetzt auch ein Sonderfall bei mir. Von daher Kopf gut kühlen, also Tuch auf dem Kopf, hast du gesagt. Da kann man natürlich diese Bufftücher auch ganz gut nehmen oder auch diese Radrennmützen, die passen ja unter den Helm. Wenn man die natürlich vor dem Start schon mal nass macht, tränkt, dann spart man sich ganz viel Schwitzarbeit. Dann ist das ja schon von vornherein, kühlt das am Kopf und im Nacken. Also klitschnasses Bufftuch einfach überziehen, dann hat man einfach eine ganz gute Kühlung schon von Anfang an. Ist ein Tipp, wenn man schon in der Hitze losfährt, einfach mal Sachen schon mal nass machen.
Ja.
Ja, Ernährung, das zählt natürlich ein bisschen so zum Elektrolytehaushalt, auffüllen, Ernährung. Ganz ehrlich, jetzt, wir reden ja über Radfahren in der Hitze. Wenn man jetzt nicht gerade Alpenüberquerungen, ein Rennen hat oder sonst irgendwas, dann sollte man ja auf jeden Fall Sachen über 90 Minuten, sogar 2 Stunden, würde ich sagen, lass es sein. Mach den Quatsch nicht. Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Jetzt mal ein Stündchen in der Hitze zu trainieren, würde ich sagen, ja. Aber wenn sich alles nicht vermeiden lässt und du in der Hitze fahren musst, weil Wettkampf, weil Strecke, weil was weiß ich angesagt ist, dann achte darauf, dass du auch eine gute Ernährung hast. Leichte Ernährung, wie zum Beispiel Bananen, Riegel, Gels, die dafür geeignet sind, Reiswaffeln immer mal zwischendurch. Was ich total liebe, grundsätzlich bei Ernährung, ist immer mal was Salziges dazwischen. Also Hähnchenfilets,
Tuck.
Hühnerschenkel in einer Trikottasche. Also nicht, dass ich das dabei hätte, aber ich fantasiere von sowas dann immer. Wenn ich dann irgendwie schon 5 Gels mir reingezwängt habe, dann fantasiere ich von irgendwie gebratenen Hühnerschenkeln.
Ah, okay. Manchmal fantasiert man ja auch, wenn man Hungerast hat, ne?
Ja,
aber dann ist es ja auch schon spät.
Da kommen wir vielleicht nochmal zur nächsten Sache. Wenn man Warnzeichen erkennt, dann wirklich sofort handeln. Also Warnzeichen, was ich zum Beispiel, wo ich dann merke, ja, jetzt ist was falsch, ist, wenn du bei so einer Hitze eine Gänsehaut kriegst oder frierst, also so an den Armen so ein bisschen Frost. Kennst du das?
Ich kenne das, hatte ich jetzt am Wochenende, auf den letzten 2 Kilometer, wahnsinnig Schüttelfrost und so kalter Schweiß, weißt du?
Ja, okay, alles klar. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Warnzeichen. Dann halt an, macht eine Pause, anhalten, was trinken, kurz hinsetzen. Wie gesagt, ist ja kein Rennen, es geht um nichts. Nehmt euch die Pause, setzt euch kurz hin. Schwindel, Übelkeit, ich finde, dann ist schon krass. Dann ist ja auch so ein Anzeichen Hungerast, also jetzt Hungerast, Dehydration, es fühlt sich dann ja auch sehr ähnlich an. Beides ist aber wirklich, wirklich schlecht. Also dann sofort Riegel, sofort was essen, sofort trinken. Schlecht ist natürlich, wenn man irgendwie kein gutes Management hat, kein Riegel dabei hat, nichts mehr zu trinken und dann kommt das. Da muss man aber sehen, dass man wirklich irgendwie kurz anhält und es wird dann ja auch besser, aber ihr müsst auf jeden Fall drauf achten und dann was machen. Kopfschmerzen ist natürlich sowas, Krämpfe und ungewöhnlich hoher Puls hatten wir vorhin schon. Wenn das von Anfang an ist, weil es so heiß ist, dann ist das nicht ungewöhnlich, dann ist es normal, weil es eben viel, viel anstrengender ist. Aber wenn der dann irgendwann in die Höhe schießt während eurer Ausfahrt, dann nimmt mal ein bisschen raus, fahrt nochmal noch ein bisschen lockerer oder haltet an.
Genau, also ganz entscheidend, das hört auf euren Körper. Missachtet nicht die Warnsignale, sondern nehmt die ernst. Und entscheidend ist ja, dass ihr gut durch die Tour durchkommt und nicht irgendwo am Straßenrand liegt.
Und wenn ihr tatsächlich nicht mit dem Hähnchenschenkel in der Trikottasche fahrt, dann ist nach der Fahrt Wasser trinken, Elektrolyte zuführen, das ist klar. Das macht wahrscheinlich auch jeder instinktiv nach einer Sporteinheit, nach Natur. Salzhaltige Nahrung, also da ist es dann tatsächlich die Empfehlung nach der Tour, einfach mal ja Salzstangen, ein Brot mit Pesto oder irgendwie sowas, dann habt ihr schon ein bisschen, geht ihr in die richtige Richtung, glaube ich. Und nicht kalt duschen.
Nicht kalt duschen, okay.
Nicht kalt duschen.
Das ist quasi so eher dieses langsame Rantasten, damit der Kreislauf.
Ja, ganz, ganz in Ruhe erstmal einfach mal ausruhen. Nicht, vielleicht gar nicht sofort unter die Dusche gehen und wenn, dann eben tatsächlich warm duschen. Also nicht den Körper jetzt auch noch in Schockzustand. Also die Beine, also wenn wir jetzt über Radfahren, Laufen reden, die Beine in kaltes Wasser, also Füße zum Beispiel in kaltes Wasser oder auch die Beine, das trägt ja sogar zur Regeneration bei. Aber nicht den ganzen Körper gleich hier schockfrosten.
Also man kann das ja auch nicht so direkt nach dem Radfahren duschen gehen. Ich meine, du musst das ja erstmal bei Strava hochladen. Dann musst du deine Statistik angucken. Dann musst du irgendwas dazu schreiben, bevor die ersten Kudos kommen. Also es ist ja auch Stress. Da geht ja schon mal erstmal eine halbe Stunde flöten.
Wenn die halbe Stunde flöten gegangen ist und das damit gemacht hast, dann ist es schon mal sicher, dass du nicht orientierungslos bist, dass du schreiben kannst, nicht zu viel Kopfschmerzen hast und dann kannst du auch in Ruhe duschen gehen. Das ist ein guter Test. Also meldet euch bei Strava an und ihr wisst, was zu tun ist. Marlene, im letzten Podcast hatten wir analog versus digital und dass mehr Leute wieder analog mehr machen. Und jetzt kommst du mit Strava, aber das ist ja genau die Gefahr. Ne? Strava ist ja auch eine dieser Sachen, wo man sich mit ganz vielen anderen vergleicht und sieht, ah, der ist mittags aber 4 Stunden gefahren und ich nur 2. Da muss ich ja noch mal, morgen muss ich mein Training noch intensivieren, weil die anderen so viel mehr gefahren sind. Ich finde, Instagram ist da auch echt so eine Plattform. Wenn ich da gucke, da fahren ja die Leute, die jetzt so neu ins Gravel eingestiegen sind, auch Rennrad, 160, 180 Kilometer jeden Tag am Wochenende, das ist ja völlig normal, hat man das Gefühl.
Ja, und das sind auch die kurzen Touren, habe ich das Gefühl. Also das ist, ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, ich bin einfach total der Lappen, weil ich das alles nicht mache, weil gefühlt die ganze Welt sowas macht. Jetzt weiß ich mittlerweile, das ist mein Algorithmus. Aber ich war auch am Anfang so, dass ich auf Strava immer mich verglichen habe. Der hat so und so viel Durchschnitts-KMH, der ist so weit gefahren. Oder ich habe aufgehört damit. Das macht mich nur kaputt.
Es ist schwierig, damit aufzuhören, mit diesem Vergleichen. Ich glaube, das liegt einfach Menschen drin. Und deswegen funktionieren ja diese ganzen Plattformen wie Insta oder Strava auch so gut, weil alle sich immer vergleichen wollen. Aber das ist jetzt im Sommer noch mal gefährlicher. Und es ist nicht normal, am Wochenende 300 oder 400 Kilometer abzuspulen. Also nicht, wenn du jetzt denkst, das ist normal, das ist nicht normal. Das ist wirklich völlig verrückt, jedes Wochenende 300-400 Kilometer abzuspulen und in der Woche wahrscheinlich auch noch ein paar Kilometer zu machen. Das ist einfach total übertrieben. Kann man machen und wer daran Spaß hat, soll das auch gerne machen. Ich feiere das, macht das ruhig. Aber die meisten Radprofis würden weniger trainieren.
Ja, die Frage ist ja auch, was ist normal? Ne? Also dieser Instagram-Lifestyle von, keine Ahnung, irgendwelchen 300-Kilometer-Touren, der wird uns ja immer wieder und immer mehr reingespielt. Dadurch wirkt das natürlich für uns normal, dass man das halt so macht. Aber das ist halt, ja, wieder diese Masse. Ne? Also wenn es mehrere machen, dann denkt man, das wäre normal. Aber am Ende... Ja, ist es das nicht?
Ja, also ich finde es auch völlig okay und auch völlig, und das ist für mich normal, einfach mal am Wochenende irgendwie 40, 50, 70, 90 Kilometer. Das ist eine schöne Tour, da kann man viel Spaß haben mit Freunden, mit Radsportfreunden. Dann ist so ein Vierteltag auch trotzdem schon verbraucht und man will ja auch noch ein paar andere Sachen machen. Also das halte ich für eigentlich die gute Möglichkeit. Und natürlich habe ich auch mal Wochenenden, wo ich zweimal 160 Kilometer fahren will, weil ich irgendwie was vorhabe oder so. Ja, aber das darf doch nicht die Regel sein. Also finde ich zumindest.
Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Radsportveranstaltungen, wie sie mal so im Kern waren, mit, keine Ahnung, Zeitfahren 40 Kilometer oder sowas, an Reiz für die Leute verloren haben. Also ich merke das jetzt an den Bike Navy Anmeldezahlen. Ich hatte mal geguckt, wie viele Teilnehmer dabei sind. Und das sind so wenig und irgendwo im Hintergrund wurde mir dann geflüstert, so, ja, das sind ja nur 40 Kilometer, also dafür steige ich ja nicht aufs Fahrrad. Das lohnt sich ja gar nicht. Wo ich mir dann denke, ja, aber 40 Kilometer zu ballern ist halt auch anstrengend.
40 Kilometer Zeitfahren würde ich nicht als wenig betrachten. 40 Kilometer Zeitfahren ist echt eine Herausforderung, weil Zeitfahren ist nochmal was ganz, ganz anderes als Schnellfahren, als ein Rennen fahren. Zeitfahren ist eigene Disziplin und das ist auch tatsächlich so. Von daher, also meldet euch an für Bike Navy, fahrt mal 40 Kilometer voller Druck auf dem Pedal. Ist eine ganz andere sportliche Herausforderung und ist echt ein Erlebnis, dass man das mal macht und dass man durchhält. Von daher, macht das ruhig mal. Also, und da sind 40 Kilometer auch gut fürs Wochenende. Ja, aber du hast recht. Ich kenne das früher von den RTFs, da wurden angeboten irgendwie so 60, 80, 120 Kilometer. Mittlerweile sind ja die meisten RTFs, wo die sagen, also wir brauchen ja auch noch irgendwie eine 200 Kilometer oder eine 300 Kilometer Strecke. Es eskaliert ein wenig.
Und wie geht man damit um?
Wer Lust hat, fährt das natürlich, aber dass das so viele fahren, finde ich schon erstaunlich. Und gerade beim Graveln sind ja so die ganz, ganz großen Sachen auch echt im Kommen. Also ich habe da schon Bock drauf, ich würde sowas gerne mal mitfahren. Wir haben ja bei uns in der Nähe auch quasi regional eine Veranstaltung, 555 Kilometer. Und wir müssen ja auch ganz ehrlich sagen, wir mit dem Wattwurm dürfen ja gar nicht meckern. Das waren ja auch 320, aber mit 320 ist der Wattwurm ja mittlerweile eher so eine Mitteldistanz.
Früher nannte man das mal Radmarathon.
Das war mehr als Radmarathon, das war ja wirklich Ultra schon. Mittlerweile würde ich sagen, ja, das fahren viele Leute einfach mal so. Aber jetzt bei uns in der Gegend, Bremen 555, ne?
Genau, das war jetzt gerade erst letztes Wochenende und wir kennen auch ein paar Leute, die dabei waren.
Dann lass uns doch mal fragen, wie es war, also für jemand, der dabei war. Du warst ja nicht dabei, ich war nicht dabei. Nee. Wir hätten aber Bock drauf, ne?
Total, also ich bin gespannt, es war ja wirklich heiß. Ich weiß, dass nicht alle es ins Ziel geschafft haben. Ich weiß, dass es auch Komplikationen zwischendurch gab und es anstrengend war. Aber Jens, der war dabei, das ist einer von Riese und Müller. Und
Die fahren doch nur Elektroräder.
Ja, ich glaube, Jens ist nicht mit dem E-Bike gefahren. Wir werden ihn aber mal fragen. Hallo Jens, schön, dass du Zeit gefunden hast. Das freut mich.
Ja, sehr, sehr gern.
Du warst bei uns im wunderschönen Kuxland unterwegs, habe ich gehört.
Ja, unter anderem im Kuxland, im Bremenland und im Hamburger Umland oder wie soll man das nennen, in der Heide.
Was hat dich da denn hingetrieben?
Naja, ich habe am Gravel-Event Bremen 555 teilgenommen, was in Bremen gestartet ist und ja, eine wunderschöne Runde durch Norddeutschland ja zur Verfügung gestellt hat von Eventseite, sage ich mal, oder Veranstalterseite. Und ja, ich habe selber noch ein paar neue Ecken Norddeutschlands kennengelernt, die ich vorher nicht kannte, obwohl ich da ja doch auch schon sehr viel unterwegs bin.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du dann über was Neues gesehen hast, so als Norddeutscher. Aber das ist der Fall. Was war denn da die schönste Ecke für dich?
Wow, das ist total schwer, Wenn du jetzt aus dem Kuxland fragst, noch.
Natürlich
Nein,
Cuxhaven, ne?
ich fand die Ecke um Altenwalde, gerade da diese Heidefläche und den Wald dahinter total schön. Und da war auch eins der, ja, irgendwie eins der schönsten Aha-Erlebnisse, wenn man durch die Heide in den Wald fährt und plötzlich mir nichts, dir nichts auf die Wesermündung beziehungsweise noch auf den Teil Nordsee schaut, da an die Küste kommt. Das war so ein ganz, ganz, ganz tolles Aha-Erlebnis. Und auf der anderen Seite habe ich direkt tatsächlich bei meinem Wohnort um die Ecke doch noch einige Heidestücke kennengelernt, die wunderschön waren und einige Heidestücke und andere Teile, die sehr, sehr herausfordernd waren.
Denn erzähl doch mal, 555 Kilometer Strecke hast du bestritten, sag ich jetzt mal. Das ist ein Gravel-Event. Wie kommt man darauf? Also was treibt einen 555 Kilometer zu fahren? Fährt man die am Stück oder wie bist du die gefahren?
Also das ist ein self-supported Gravel-Event, für das man ja sich dann, wie es in meinem Fall war, relativ spontan im November letzten Jahres an einem dunklen Tag sozusagen anmeldet, weil man vielleicht auch diese ja Sehnsucht hat. Bald kann man wieder aufs Rad kommen. Und was waren meine Beweggründe? Ich bin damals den Wattwurm mitgefahren, habe dort festgestellt, dass ich auch eine relativ lange Strecke an einem Tag auf dem Rennrad bestreiten kann. Und ich glaube, ich habe gar nicht viel gedacht. Ich wollte einfach ausprobieren, ob ich das schaffe. Und
Und du hast es geschafft.
ich habe es geschafft, ja. Insgesamt war der aktuelle Track jetzt 592 Kilometer lang, also noch ein bisschen länger als der Name des Events das verspricht. Man kann sogar noch um 200 Kilometer verlängern. Dafür hatte ich aber nicht die Zeit, nicht die Beine und auch nicht die Geschwindigkeit.
Und wie lange hast du dafür jetzt gebraucht?
Ich habe 3,5 Tage gebraucht,
Also das heißt,
ungefähr.
du hast dir Zeit genommen und hast auch unterwegs dann gecampt oder wie hast du die Nächte verbracht?
Ja, das kann man sich aussuchen. Das Event ist self-supported und es sind tatsächlich einige Leute mit Zelt unterwegs gewesen. Ich habe mit Rücksicht auf meine beruflichen Verpflichtungen in dieser Woche dann zu Pensionen und Hotels gegriffen und
Ja.
habe mich dann doch auf ein bequemes Bett und eine frische Dusche gefreut.
Was natürlich dein Gepäck dann stark reduziert hat, wahrscheinlich.
Mein Gepäck war reduziert auf ein zweites Set Trikot und Bibshort und ein paar Klamotten, die man so abends mal anziehen möchte und eben das, was man so braucht. Was haben wir denn gehabt? Von der Sitzcreme bis zum Werkzeug und den Ersatzschläuchen.
Ist dir denn unterwegs irgendwas Dramatisches passiert, dass du darauf zurückgreifen musstest?
Das Dramatischste waren tatsächlich, ja gut, dass die Sitzcreme annähernd leer geworden ist. Da hatte ich nicht so mit gerechnet. Und nein, besonders dramatische Pannen hatte ich gar nicht. Ich hatte auf der gesamten Strecke einen Dorn, der mir einen frühen Morgen verhagelt hat, den ich dann aus dem Reifen ziehen musste und einen Schlauch gewechselt habe. Und ja, ich fahre da noch mit Schlauch. Anstatt mit Dichtmilch und ansonsten gab es keine einschneidenden Pannen oder schlimmen Momente.
Sehr schön, das hört man doch gerne. Und wenn ich das jetzt richtig erinnere, dann war es an dem Wochenende aber schon ziemlich heiß. Hat dich das da irgendwie negativ oder positiv beeinflusst bei deiner Strecke?
Negativ beeinflusst kann man nicht sagen. Es waren doch schon Momente und Abschnitte, wo man sich echt mit diesem Thema Hitze auseinandergesetzt hat, indem man einfach den Kopf dafür haben musste, da durchzukommen. Also wenn man von dem Abschnitt, wo ich eben berichtet habe, ausgeht, dann Richtung Bremerhaven herunterfährt, fährt man ja kilometerweit am Deich entlang, ohne ein Stück Schatten in der prallen Sonne bei, ich weiß nicht, wie viel Grad wir hatten, ich habe gar nicht mehr nachgeschaut, 35, 36 Grad. Und mit dem Sonnenbrand der beiden Tage davor auf den Arm, das war schon eine herausfordernde Situation, einfach da mit der Hitze klarzukommen. Da habe ich dann auf einen Tipp von einem guten Kollegen aus der Firma zurückgegriffen, der mir sagte, an Friedhöfen gibt es immer frisches Wasser.
Und da hast du dich dann erfrischt.
Da habe ich mich dann erfrischt und meine Flaschen aufgefüllt.
Sehr gut. Was gab es denn sonst für Herausforderungen auf der Strecke? Also wenn das jetzt jemand nachfahren möchte oder auch mal machen möchte, worauf muss man sich da so einstellen?
Der oder diejenige, die das nachfahren möchte, muss sich auf einen super abwechslungsreichen Track einstellen. Da geht es los, dass man zwischendurch wirklich mal 1, 2, 3, 4 Kilometer Asphalt hat. Aber es wird immer wieder, ja, teilweise überraschend abgebogen, so dass man auch im ersten Moment den Track suchen muss. Es gibt Waldboden, tiefsten Waldboden. Es gibt diesen feinen Heidesand und Gravel, also Schotter in allen Varianten. Ich habe irgendwann einen Mitfahrer getroffen und wir haben so gewitzelt à la Forrest Gump. Wir hatten feinen Gravel, wir hatten kantigen Gravel, wir hatten großen Gravel, wir hatten kleinen Gravel, wir hatten festgefahrenen Gravel, so wie das halt im Film mit dem Regen ist. Und ja, so muss man sich das vorstellen. Und es gibt tatsächlich auch Single-Trail-Abschnitte auf der Strecke. Und ich habe als besonders herausfordernd einen Plattenweg aus Betonplatten empfunden, die aber überhaupt nicht zueinander passten, wo Riesenkanten drin waren. Und am ersten Tag erinnere ich mich an einen Abschnitt auf dem Weg zum Elbe-Seitenkanal, an einem alten Kanal entlang, wo ein, ich sag mal, 10 Zentimeter breiter Streifen inzwischen eines Brennnesselfelds war, wo man dann durchgerauscht ist und jedes Loch, jeden Schlag mitbekommen hat. Das war so, das sind so einschneidende Momente gewesen. Also diejenige, der das nachfahren möchte, soll sich darauf einstellen, dass die Strecke doch schon ihre anspruchsvollen Seiten hat.
Bist du das Ganze denn alleine gefahren? Also hast du dich alleine angemeldet oder bist du mit Freunden unterwegs gewesen?
Ich bin gestartet mit einem Freund von mir, der musste aber am zweiten Tag morgens feststellen, dass er technisch von seiner Konstitution nicht mehr weiterkommt. Und dann war ich die restlichen 2,5 Tage ja solo unterwegs. Aber das ist total spannend. Man trifft immer wieder Gruppen, wo man mal schneller ist oder die sich dann die einem dann wieder begegnen, weil sie eine Pause machen. Und man kommt mit ganz vielen spannenden Leuten ins Gespräch, die dann im Grunde denselben Spien haben und eben an diesem Event teilnehmen. Sehr, sehr spannend.
Sehr spannend, da lernt man ja viele neue Leute kennen. Ich habe dich tatsächlich am ersten Tag so ein bisschen gestalkt. Man konnte ja das Live-Tracking verfolgen. Und dann musste ich ja mal ganz kurz gucken, wo der Jens so unterwegs ist. Und da hat man auch tatsächlich, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass das wirklich auch viele Leute sind, die da unterwegs sind. Und ihr ja eigentlich nie weit auseinander wart.
Genau. Ich weiß es gar nicht so ganz hundertprozentig. Ich glaube, es waren 450 oder 470 Starterinnen und es gab die Möglichkeit, entweder am Donnerstagmorgen oder am Freitagmorgen zu starten. Das Ziel hatte dann am Sonntag bis abends auf. Das heißt, man kann entweder 3 oder 4 Tage für dieses Event verwenden. Und ja, ich glaube, am ersten Tag sind ungefähr 290 Starterinnen auf die Strecke gegangen.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Würdest du das Ganze nochmal wieder machen?
Auf jeden Fall.
Also nächstes Jahr bist du wieder am Start, Thorsten, und ich habe schon gesagt, wir werden spielen schon mit dem Gedanken mitzukommen.
Ja, ich nehme euch mit.
Hervorragend. Dann haben wir das ja schon mal geklärt. Ja, fantastisch. Jetzt würde mich ja nochmal interessieren, Jens, also ich bin ja selber so eine Verrückte, die sich ständig bei irgendwelchen Events anmeldet und ein horrendes Startgeld bezahlt und am Ende eine Banane bekommt für 150 Euro. Wie war das bei dem Event so?
Also da war das Preis-Leistungs-Verhältnis um einiges besser. Ich fange mal hinten an. Der Veranstalter, ich glaube, der Oliver Gerking, hat erstens einen super Track zusammengebaut. Das war sehr, sehr abwechslungsreich, wie vorhin schon gesagt. Und man hat einfach ein super tolles Erlebnis da auf dieser Strecke gehabt. Und dann gab es im Starterbeutel, haben wir dazu ein spezielles Bremen 555 Trikot gehabt. Es war eine Brille dort dabei, eine Radbrille. Es gab eine Pouch für Dokumente und Handy, die man in die Trikottasche packt. Es gab Armlinge und Socken passend zum Event für dieses Startgeld und dann noch so ein paar kleine Gimmicks wie eine Flasche und sowas. Also ich finde, es ist ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was man da bekommt und erlebt hat.
Okay, wow, da ist ja echt viel drin in dem Startbeutel. Also da kann sich wahrscheinlich so manches Event eins von abschneiden. Jetzt sag doch mal, wie hoch war das Startgeld?
Es gab das ganze Event mit dem Beutel für 199 Euro.
Okay, also ich würde sagen, der Ironman kann sich da eine Scheibe von abschneiden.
Auf jeden Fall. Genau so ist es.
Ja, mega. Also nächstes Jahr wahrscheinlich wieder. Die genauen Daten sind dann noch nicht bekannt gegeben und die Anmeldung, aber ich denke mal, das wird dann demnächst auch folgen. Und ich werde auf jeden Fall mich informieren, wann es stattfindet und bin dann gespannt, wie das ist. Dankeschön.
Ich werde dich dran erinnern.
Ja.
Sehr gern.
Ja, das war ja mal wirklich ein eindrücklicher Bericht und ich habe jetzt richtig Bock darauf, das auch zu fahren. Ist nächstes Jahr wieder, ne?
Ja, ich glaube, das findet wieder ungefähr zur gleichen Zeit statt. Ich werde die Anmeldung schon mal abonnieren, mal gucken, wann es losgeht. Und aber jetzt mal, ne, unter uns, 800 oder 500?
Was nochmal?
Es gibt das ja auch als 800.
Als 800? Puh, also ich glaube, ich muss erstmal die 555 machen. Also
ja.
Das ist, glaube ich, gut für mich und dann kann ich ja den nächsten Tag noch die 800 machen.
Ja, also ich denke auch, die 555 reichen völlig aus und ich werde sie auch nicht an einem Tag fahren.
Das schauen wir mal. Der ganz große Vorteil bei diesem Event ist ja nicht nur, dass das lokal ist, sondern dass das so lokal ist, dass es quasi direkt durch unsere Läden führt.
Ja, und das haben wir tatsächlich auch direkt erfahren. Also
ja, das haben wir schon öfter sogar erfahren. Auch in den letzten Jahren war immer mal wieder irgendwas. Aber dieses Jahr war es eine krasse Aktion, fand ich. Das fand ich jetzt schon wirklich bemerkenswert. Erzähl doch mal, was los war.
Also ich bin am Montag ins Büro gekommen und mein Büro ist ja direkt an der Mietradstation im Hafen. Und ich bin da rein und sehe dann da hinten im Lager so ein Gravelbike halb auseinandergefallen irgendwie. Also da war das, ich glaube, das Schaltwerk abgerissen. Und an dem Rad war die Startnummer von Bremen 555. Und dann habe ich die Leute gefragt, ich sage, was ist denn hier los und was ist denn da passiert, wem gehört das denn? Und dann kam kurz danach auch tatsächlich der Fahrer zu dem Fahrrad mit einem Mietrad hat das Mietrad reingeschoben. Der hatte irgendwie eine Panne kurz vor Cuxhaven, Schaltwerk abgerissen und der hat sich gesagt, nee, also aufgeben ist keine Option, hat die Mietradstation gegoogelt und ist mit einem Gravelbike aus der Mietradstation die letzten 200 Kilometer gefahren.
Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig, dass du das betonst und sagst, also er hat sich bei uns ja nicht nur irgendwie ein Siebengang Cityrad geliehen, sondern er hat sich ein Gravelbike geliehen. Wir haben ja das Steven Scavea als Mietrad, also kann man bei uns ganz normal mieten. Und das hat er gemacht und ist dann durchgefahren bis Bremen und hat sein Rennen gefinisht.
Ja.
Das ist eigentlich schon ganz schön cool.
Das ist schon sehr cool, ja.
Es ist cool, dass wir Gravelbikes vermieten.
Und
das heißt seit diesem Jahr.
Ich wollte gerade sagen, erst seit diesem Jahr.
Ja, aber auf jeden Fall konnten wir ihm helfen. Das war eine ganz coole Aktion. Wir haben die natürlich total abgefeiert. Der hat irgendwie noch die Mietradstation aufgesucht. Dann hat er noch irgendwie 1,5-2 Stunden sein Fahrrad umgebaut, sein Setup umgebaut, seine Taschen, auch aufs Mietrad umgeswitcht und dann ist er nach Bremen weitergefahren.
Ja, ich meine, klar, 200 Kilometer sind auch noch 200 Kilometer, ne? Also
ja,
da willst du natürlich nicht.
200 Kilometer sind 200 Kilometer und aufgeben ist aufgeben.
Ja, genau.
Und durchziehen ist durchziehen. Also Respekt, gut gemacht und auch mit einem einfachen Gravelbike kann man die letzten 200 Kilometer zu Ende bringen. Okay, das war eine ganze Menge Radsport in dieser Episode, Marlene, ne?
Ja, aber ich bin jetzt wieder motiviert.
Du bist wieder motiviert, das ist schön. Also wenn du auch wieder motiviert bist, dann freuen wir uns natürlich total. Wir wollen, dass du aufs Rad gehst. Nutz den Sommer. Eigentlich ist der Sommer ja fast die schönste Zeit zum Radfahren. Es ist schön warm. Manchmal ist es zu heiß, ich gebe das ja gerne zu. Aber auf jeden Fall eine schöne Zeit, um Rad zu fahren, um draußen sein zu genießen, um die Sonne zu genießen. Also freu dich übers Wetter. Es ist nie zu heiß. Du hast ein paar Tipps gekriegt, worauf du achtest, damit du nicht bei der Hitze irgendwie Fehler machst oder Schaden erleidest. Das wollen wir nicht, aber Fahrradfahren ist auf jeden Fall ein Teil der Lösung, um sich abzukühlen, finde ich.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Wir haben ja schon mal ein bisschen drüber erzählt, dass wir in der Werkstatt so Schwierigkeiten hatten, Terminvergabe, Terminmanagement, einen zu großen Stau an Aufträgen. Das haben wir jetzt ja relativ gut im Griff und wir haben jetzt ja noch mehr Termine auf der Homepage freigegeben, Marlene. Da steht jetzt aber immer, ein Termin dauert eine halbe Stunde. Das ist aber doch nicht richtig, oder?
Nee, das ist so ein kleines Darstellungsproblem von dem Kalender. Also wir haben noch nicht den perfekten Kalender für die Online-Buchung gefunden, der alle unsere Anforderungen abbildet, die wir so haben. Deswegen müssen wir damit so ein bisschen Kompromissen arbeiten. Das heißt, wir haben Halbstunden-Slots, wo ihr euer Fahrrad vorbeibringen könnt, also alle halbe Stunde. Da könnt ihr einen Termin buchen, aber das ist wirklich auch nur der Termin der Abgabe deines Rades. Also nicht der Fertigstellungstermin oder das ist in einer halben Stunde fertig, sondern wirklich nur in dieser halben Stunde kannst du dein Rad vorbeibringen. Wir machen eine Reparaturannahme und dann wirst du erfahren, wann dein Fahrrad wieder fertig ist.
Ja, wir hatten ja die möglichen Termine, die da waren, auf 7 Mal reduziert, damit wir diesen Stau abbauen konnten, diesen Auftragsstau. Das haben wir jetzt geschafft. Wir sind wieder fein. Die Leute sind aus dem Urlaub zurück, die Leute sind wieder gesund. Wir können jetzt deutlich mehr Termine anbieten. Und das hat eben zur Folge, dass es so aussieht, als wenn wir so halb jede Reparatur in einer halben Stunde schaffen. Das ist leider immer noch nicht möglich. So schnell sind wir nicht. Wartungen dauern immer über eine Stunde. Die sind aber trotzdem mit diesem Halbstunden-Slot da dargestellt. Also, das sind eure Abgabeslots, die ihr buchen könnt und so viele Termine nehmen wir an und die schaffen wir aber auch in der Werkstatt zu bearbeiten. Ja. Also, obwohl die viel länger dauern, da im Hintergrund sind ja mehrere Mechaniker. Wir haben ja 13 Arbeitsplätze, also da sind viele, viele Mechaniker, die da arbeiten und das können wir dann darstellen. Wir haben für euch viel mehr Termine freigemacht, damit du dein Fahrrad wirklich schnell und zuverlässig in die Werkstatt kriegst und dann auch schnell wieder weiterfahren kannst.
Trotzdem habe ich gesehen, dass wir online die Termine, die sind jetzt 14 Tage im Voraus ausgebucht. Was mache ich denn jetzt, wenn ich auf Radreise fahren möchte oder eine Panne habe und jetzt, ich bin Pendlerin, bin angewiesen auf mein Rad. Gibt es da eine Möglichkeit, da irgendwie was zu beschleunigen?
Ja, wir haben ja noch, also es gibt mehrere Möglichkeiten, würde ich sagen. Also wir haben ja, online kannst du dann wahrscheinlich nichts buchen, weil da kein Termin ist, der dir passt. Sonst nimmst du wenn da noch freie Termine sind zu Zeiten, die dir nicht passen, dann nimmst du halt eine Randzeit und schreibst eine Bemerkung rein, wie wichtig und dringend das ist und wann deine Radreise ist oder wann dein ultimativer Termin ist, den du einhalten musst, dann versuchen wir das irgendwie zu managen für dich, vorzuziehen, für dich eine Priorität einzuräumen. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, bei uns hier im Lotsenviertel sofort vorstellig zu werden, wenn du nur ein Problem fixen lassen willst, wenn du wirklich sagst, ich habe hier dieses eine Problem und das muss jetzt noch behoben werden, bevor ich losfahre oder ich muss heute los. Das nennt sich bei uns Sofortreparatur. Das machen wir wirklich sofort. Du bist sofort dran. Alle lassen ihre Arbeit liegen und gehen dein akutes Problem an und du hast die Lösung dieses Problems 60 Minuten später.
Okay, jetzt habe ich leider einen kaputten Motor. Ist das nur ein Problem? Geht das auch?
Also wenn wir den Motor vorrätig haben, dann tauschen wir den auch sofort aus. Aber das ist wirklich, das sind so große Probleme. Meistens sind das so große Probleme, das werden wir wahrscheinlich so nicht lösen können. Aber wenn du zum Beispiel sagst, deine Bremse funktioniert nicht, deine Schaltung funktioniert nicht, deine Reifen halten keine Luft, du brauchst nur diese 3 Speichen neu oder sonst irgendwas. Das machen wir wirklich sofort, 60 Minuten, 60 Euro, zack, und dann kannst du weiterfahren.
Okay, sehr cool.
Das Fahrrad-Highlight der Episode, präsentiert von Rad und Tour.
Ja, da gibt's ja ganz viele Kandidaten, weil jetzt kommen ja die neuen Fahrräder so langsam. Also für uns Händler, wir haben ja schon die neuesten Fahrräder für 2027 vorgestellt bekommen. Nicht, dass es die schon geben würde oder dass du eins kaufen könntest davon, aber wir müssen jetzt ja langsam überlegen, was wir davon bestellen, was wir uns in den Laden stellen, was dann im März, April nächsten Jahres das erste Mal in die Läden kommt. Das müssen wir jetzt bestellen, deswegen wissen wir schon drüber Bescheid. Wir sind eigentlich heiß, dir die Neuerung schon zu erzählen, aber auf viele Fahrräder gibt es Embargos, die dürfen wir noch gar nicht veröffentlichen und trotzdem bin ich eigentlich bereit, ein Geheimnis schon mal zu lüften, oder?
Ja, aber auch nur, weil du so richtig heiß darauf bist,
ja,
oder?
Weil, selber. Ich muss das ja verlieren. Ja, absolut, ich muss mir das natürlich sofort bestellen. Du ahnst es wahrscheinlich schon. Es geht natürlich um mein Lieblingsrad, das Load.
Ja, und was gibt's da jetzt so Neues?
Also das Schöne ist, das Load gibt's weiter, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Und das ist das, was ich eigentlich letztes Jahr schon so ein bisschen gehofft hatte. Es wird ein Load mit Pinion MGU geben.
Ah, okay.
Ja, also Motorgetriebeeinheit ist, wir haben ja schon mal drüber berichtet, wenn du hier öfter reingehört hast, weißt du MGU, was das ist. Es geht um eine Motorgetriebeeinheit, wo Motor und Getriebe alles beides vorne im Tretlagerbereich verbaut sind und dann einfach über einen Riemenantrieb hinten nur eine ganz normale Narbe ist, das war's. Das ist natürlich fürs Load eine total klasse Lösung.
Das ist ja das, was es auch schon beim Charger, glaube ich, bei dem neuen gibt.
Ja,
ne?
Ja, das ist ein bewährter Antrieb mittlerweile, also bewährt in Anführungsstrichen, weil die gibt es jetzt schon ein paar Jahre und sind dieses Jahr eingestiegen, wir haben wirklich, wirklich viele Räder mit MGU verkauft, wir haben gar keine Probleme, alle sind zufrieden damit und sehr zuverlässiger Antrieb, der ist auch ermöglicht, wenn es ein S-Pedelec ist, wirklich bis 45 komplett zu unterstützen.
Okay, also kein Energieverlust. Also ich habe das ja beim S-Pedelec immer verflucht, dass wenn du Riemenantrieb hattest, dass du da teilweise auf 40 schon Schweißausbrüche hattest.
Ja, das lag ja meistens dann an der Varia, also an dem Enviolo, an der Enviolo-Hinterradnarbe. Da war meistens ja der Fall, also da war dann das Limit gegeben. Mit Roloff hat es ja schon einigermaßen gut funktioniert. Mhm. Ist ja auch Riemenantrieb gewesen. Ja, das ist der Grund, warum ich immer mein Load mit Kettenschaltung gefahren habe. Aber mit MGU, da bin ich jetzt ganz zuversichtlich, dass ich MGU und Riemen fahre und nächstes Jahr ein echt geiles Load fahren werde.
Okay, also den ersten Kunden haben wir schon mal. Wann kann man denn mit sowas rechnen? Weißt du das schon?
Nee, das kann ich tatsächlich noch gar nicht genau sagen. Aber ich denke, so zum Jahreswechsel wird vielleicht was möglich sein. Ich bin gespannt. Ich habe es live noch nicht gesehen, das Rad. Das beinhaltet ja auch wirklich ein komplett neues Motorinterface. Das Fahrrad wird schon ganz anders aussehen. Akkubefestigungen sind anders. Da werden noch viele Details folgen, die wir euch vielleicht dann nochmal erzählen sollen. Und es gibt von Riese Müller auch noch andere Neuigkeiten, gerade im Bereich leichter E-Bikes. Wirklich interessante neue Möglichkeiten. Ja, ihr werdet davon erfahren. Also wir werden die Fahrräder hier vorstellen auf jeden Fall.
Genau, also jetzt beginnt die Zeit, wo wir quasi die ganzen Messen, uns die ganzen Hausmessen bevorstehen, bis in den Herbst hinein und da werden wir immer mal wieder was von mitbringen.
Velominati, die goldenen Regeln des Radsports diskutiert.
Regel Nummer 61, Marleen.
Die sagt was?
Ein Sattel sollte sein wie deine beiden Geschütze, hart und geschmeidig.
Ah ja.
Die hauen hier schon wieder einen raus, ne?
Ja.
Ja. Aber was ist damit gemeint? Das ist ja, glaube ich, das Entscheidende. Hier steht jetzt noch im Text, ich lese den ganzen Text nicht vor, ist ein bisschen länger. Eine Sattelpolsterung darf maximal 3 Millimeter stark sein.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel. Und was ist unter dem Polster, ist die Frage. Ein Holzbrett, eine Carbonfaser, Plastikschale, keine Ahnung, was ist da drunter?
Da fragst du mich was.
Ich habe ja, bin ja ganz, ganz großer Fan von meinem Tune-Sattel zum Beispiel. Der hat einfach eine Carbonlage. Mhm. Da ist gar kein Polster drauf. 3 Millimeter wäre Hölle viel Polster. Das ist mein liebster Sattel, mein bequemster Sattel. Der Sattel, auf dem ich am längsten fahren kann.
Aber das ist doch hart wie Sau.
Ja, aber hart ist bequem.
Das kann man sich doch gar nicht vorstellen als das normaler Mensch.
Das
ist ja
tatsächlich, wir haben das auch immer im Geschäft. Dann kommen die Leute rein und sagen, ich brauche einen weichen Sattel. Und ich sag mal, dann frage ich immer, was meint ihr mit weicher Sattel? Ja, das drückt und ist unbequem und es tut hier weh und es tut da weh und mir schläft alles ein. Und dann sage ich, okay, ihr wollt gar keinen weichen Sattel, ihr wollt einen bequemen Sattel. Ja, natürlich wollen wir einen bequemen Sattel. Ja, sage ich dann, und der ist dann ganz sicher nicht weich.
Ja, weil das da die Scheuerkraft oder wie
ja,
das heißt.
Ja, vor allem, wenn ein Sattel weich ist, dann sinkst du mit den Auflagen, worauf du sitzen sollst, also diese Knochen am Becken, auf denen du sitzt, auf denen du optimalerweise sitzt, mit denen sinkst du ein und das Weiche drückt dann natürlich in deine Weichteile, also drückt dir Blutbahnen und Nervenbahnen im Schambereich ab und das wird dann unbequem. Oder vielleicht drückt es sogar, wenn es noch tiefer sinkt, auf dein Steißbein auch. Das sind alles Schmerzen, die man nicht aushalten will und kann und die auch zu Gesundheitsschäden führen. Wenn der Druck auf deinen Sitzhöckern ist, das sind Knochen, dazwischen ist ein bisschen Haut, ein bisschen Fett, das ist nicht schlimm. Also ich habe auch schon erlebt, dass es auch da schlimm sein kann, weil Leute bei mehreren Etappen über mehrere Tage sich da wund gescheuert haben, dann wird es wirklich schwierig. Dann kannst du eigentlich kaum noch sitzen, dann kannst du nicht mehr viel machen. Aber je härter ein Sattel, umso bequemer wird er.
Ja, und alles andere ist wahrscheinlich Gewöhnungssache.
Und das andere ist dann ein bisschen Gewöhnungssache und eine gute Radhose hilft da auf jeden Fall. Aber die Regel, je härter, je bequemer, die zählt natürlich. Die wird dann oft widerlegt von so Alltagsfahrern, die sagen, ja, wieso? Ich habe hier einen total weich gepolsterten Gelsattel, da habe ich noch zwei Satteldecken drüber mit Gel und das finde ich total bequem. Ja, das ist auch bequem, wenn man nur so 5 bis 10 Minuten fährt, also in der Stadt, mal eben so zum Wochenmarkt und wieder zurück, dann ist das bequem, weil da ist der Druck an den anderen Stellen noch nicht, baut sich nicht so auf, dass er dann schon wehtut und gesundheitsschädlich ist. Aber wenn ihr länger fahren wollt, wenn ihr Rennrad, wenn ihr Gravel, wenn ihr Mountainbike fahrt, wenn ihr Radreisende seid, dann, also dann ist diese Regel Nummer 61, trifft nicht nur für Rennradfahrer zu, sondern trifft dann wirklich für alle Radfahrenden zu. Besorgt euch einen Sattel, der perfekt passt. Lasst euch ausmessen, macht eine Sitzhöckevermessung, geht in euer Fahrradgeschäft, kommt zu uns. Wir machen immer eine Sattelberatung mit der Vermessung eurer Beckenknochen, damit wir wissen, wie weit die auseinander sind, damit wir den perfekt passenden Sattel finden. Matchen das mit eurer Sitzposition, dann kriegt ihr den perfekten Sattel. Der wird hart sein, aber der ist bequem.
Stau auf der Straße, nichts geht mehr voran. Alle hupen laut, ich dreh einfach an. Regen oder Sonne, Wind von vorn. Mein Rad hält mich fit und das Leben geht. Wir finden die Bewegung. Cycling is always the answer. You see, zwei Räder, ein Lächeln, that's the key. Wer schiebt, der singt und wer singt, der gewinnt. Die Welt wird leichter, Pedal um Pedal. Und plötzlich ist alles gar nicht mehr so fatal. Let's ride together, right to the end. Together, right to the end.